Hallo und herzlich willkommen zum CTV-Podcast mit Udo und Jan Philipp.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben.
Es ist extrem ungewohnt, dich wieder zu sehen, wenn wir aufnehmen, Udo, wirklich. Das ist gar nicht mehr gewohnt.
Ja, heute die 26. Ausgabe ist neu. Wir sind heute mal in Zoom unterwegs und sehen uns mehrheitlich. Also zumindest Jan Philipp und ich sehen uns. Und wir sehen auch noch, ja, einen Gast.
Einen von zwei.
Einen von zwei, genau. Die Victoria Bora ist nochmal bei uns. Hallo, Vicky.
Guten Abend.
Und den anderen Gast sehen wir nicht, das ist der Tobias, aber der ist zumindest akustisch auch bei uns.
Ja, schönen guten Abend an alle.
Prima, freut mich, dass wir heute in dieser großen Runde sind. Wir hatten gerade Mitgliederversammlung und deswegen haben wir beschlossen, lass uns doch direkt danach podcasten. Und wenn wir eh schon in Zoom sind, machen wir das diesmal gleich mit Zoom. Dann sind wir gespannt, was da an Audioqualität rauskommt. Vielleicht können wir das für die Zukunft auch weiterhin so durchziehen. Schauen wir mal. Ja, wir wollten ja heute ein Thema besprechen, das dem Jan Philipp ganz besonders am Herzen liegt.
Wir wollten das eigentlich
schon länger besprechen. Sag mal was dazu.
Wir wollten das eigentlich, das haben wir damals, ich weiß nicht, inwiefern wir es in der Materialfolge damals angekündigt haben, aber diesen Bundesliga-Rückblick, ich hätte gerne vorm TTBL-Finale gemacht, weil ich unfassbar gerne ein bisschen prognostiziere und ein bisschen versuche, in die Glaskugel zu gucken. Das kann ich jetzt maximal machen, wenn wir nachher ein bisschen über die neue Saison reden. TTBL-Finale ist Geschichte, die ganze TTBL-Saison ist vorbei, auch natürlich eine sehr, sehr außergewöhnliche Saison, eine sehr, sehr ungewöhnliche Saison. Und der gute Udo hat mir das Feld überlassen in dem Sinne und hat gesagt, dann machen wir jetzt einen TTBL-Rückblick. Mit dem Wissen, dass ich im Hinterkopf habe, dass ich hier wahrscheinlich heute der Flaggenträger bin und ein bisschen vorangehen muss. Aber das ist für mich in dem Sinne kein Problem. Ich habe mich im Laufe der letzten Saison generell zwangsläufig viel mit der TTBL beschäftigt. Ich beschäftige mich gerne mit der TTBL. Ich weiß, dass sich Vicky die TTBL auch sehr gerne verfolgt. Deswegen bin ich diesbezüglich nicht alleine, Tobi ebenfalls. Deswegen tatkräftige Unterstützung, was das angeht.
Genau, dann halte ich mich ein bisschen zurück und Victoria, was ist denn dein Fazit von der diesjährigen TTBL-Saison?
Schade, dass es mit Saarbrücken dreimal knapp mit dem Titel nicht gereicht hat. Das ist das Fazit. Ich habe das Finale natürlich mit Spannung verfolgt und es ist ja gut gestartet mit dem Sieg von Jorgic, aber leider hat es wieder nicht gereicht und dann ist der Rekordmeister Düsseldorf auch verdient mit dem Titel rausgegangen, weil die Saison eigentlich auch völlig dominiert haben und objektiv betrachtet auch somit verdient gewonnen haben.
So ein bisschen wie, erinnert mich am Fußball. Ich habe zwar mit Fußball nichts am Hut, aber irgendwie steht da am Ende auch immer FC Bayern München als Meister und alles andere ist mehr so die alle fünfjährige Ausnahme mal. Ne?
Es war dieses Jahr tatsächlich seit langem oder seit längerem Zeitraum mal nochmal so, dass Düsseldorf da wirklich vorneweg marschiert ist. Einen Blick mal auf die Endtabelle zu werfen, ist Düsseldorf Erster mit 20:2, also 40:4 Punkten, 20 Siege, 2 Niederlagen, eine davon gegen den FCS. Die andere war, glaube ich, gegen Schwalbeberg Neustadt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber wie Victoria auch schon gesagt hat, das war eine souveräne Saison von denen. Komplett durchmarschiert, allen vorweg Anton Kellberg, den haben wir zwischenzeitlich in dem Podcast schon mal erwähnt, als wir über den Profibereich gesprochen haben. Ja. Da habe ich, glaube ich, damals noch gesagt, ich bin sehr gespannt, wie sehr er das Niveau halten kann. Er hat es extrem hoch gehalten, ist in dieser Mannschaft, dieser topbesetzten Mannschaft, die ganze Saison hinausgestochen. Und deswegen nicht nur verdient Meister, sondern auch verdientes Triple für Düsseldorf.
Absolut. Ja.
Tobias, was war denn für dich das beste Spiel mit einem Abwehrstrategen in der TTBL-Saison?
Oh, es ist ganz, ganz, ganz schwierig. Wenn wir jetzt gerade bei Anton Kellberg waren, der ja wirklich eine außergewöhnlich gute Bilanz gespielt hat, haben wir das gerade bei, ja zum Beispiel bei Ruben, der in der Bundesliga, ich glaube, er hat nur zwei oder drei Spiele in der ganzen Bundesliga-Saison gewonnen und den Rest verloren. Mhm. Warum das so ist, keine Ahnung. Während er auf dem WTT-Turnier zum Beispiel jetzt im Frühjahr ja wirklich bis ins Finale gekommen ist. Aber die Bundesliga-Saison für Ruben Filus war sehr durchwachsen.
Fragt sich auch bei Ruben Vieles, frage ich mich tatsächlich so ein bisschen, woran es bei ihm so ein bisschen gelegen hat. Es ist nicht so, dass Abwehrspieler nicht unerfolgreich waren. Du sagst, selbst Ruben Vieles hat jetzt eigentlich keine so gute Saison gespielt. Wang Chi dagegen von Grün Wettersbach hat die ganze Saison auf Platz 8 der Spielerrangliste beendet. Ist damit der höchstgesetzte Abwehrspieler. Vom Spielertyp her natürlich ein bisschen anders. Also ist ja jemand, der dann auch ganz gerne mal im Ballwechsel das Zepter selbst in die Hand nimmt, auch mal angreift. Ruben Vieles ist ja wirklich ein geneigt zu sagen traditioneller Abwehrspieler. Aber Wang Chi versucht sich ja auch 70-80% von seinem Spiel am Abwehrspiel. Und bei ihm hat es funktioniert, bei ASV Grün Wettersbach hat es generell viel funktioniert, die da Saison. Kann man gleich ein bisschen drauf eingehen. Aber warum es bei Vieles nicht funktioniert hat, wie du sagst, das WTC-Turnier, das hat er bombastisch gut gespielt. Da ja. ist er im Finale, glaube ich, nur an Harimoto gescheitert, ne?
Genau.
Ja.
Im Finale. Auch die Spiele vorher, ich glaube, da hat er auch gegen Darko Jokic auch gespielt, glaube ich, im Viertelfinale.
Genau, gegen Darko hat er gewonnen.
Sensationelles Spiel. Und vor allen Dingen war auch, gerade weil du sagst, er würde gar nicht so, also ich finde, in letzter Zeit spielt er aggressiver, vor allen Dingen mit der Rückhand. Ne? Also er dreht viel, spielt mit der Rückhand. Aber er produziert im Moment auch noch relativ viel Fehler auch. Ne? Und komischerweise am BTT-Turnier hat es funktioniert. Ja.
Hatte er denn die richtigen Beläge? Also ich meine, da muss ich schon nochmal auf unseren letzten...
Hört dazu unsere heurige Folge, wenn ihr wissen wollt, was die richtigen Abwehrbeläge sind. Also ich fand auch die ganze Saison, also es war ja hinten raus super spannend, was die Playoffs anging. Gerade Platz 3, Platz 4 gegen Mitte oder gegen ja, Dreiviertel Saisonende war es ja sogar noch sehr, sehr spannend, was mit Platz 2 passiert, ob Saarbrücken überhaupt reinrutscht irgendwie in die Playoffs. Wir haben eine sehr, sehr durchwachsene Hinrunde gespielt. Wenn wir jetzt mal gerade so ein bisschen über Saarbrücken reden, hätten die keine so bombastische Rückrunde gespielt, wäre das sehr, sehr eng geworden. Die hatten das erste Spiel gegen Ochsenhausen, das ist sehr, sehr gut gestartet mit einem 3-0 von, jetzt müsste ich gucken, wer es war, von Shankun gegen Calderano, meine ich. Dann hat Franziska nochmal 2-0 geführt und ab dann sind die ja völlig eingebrochen. Und im Endeffekt war das Spiel gegen Ochsenhausen am ersten Spieltag 3-1 verloren. Der einzige Lichtblick, wo man vielleicht so ein bisschen hatte, war das Spiel gegen Düsseldorf, wo Saarbrücken 3-0 über Düsseldorf drüber gerollt ist. Aber ansonsten, es gab keinen Doppelsieg für Saarbrücken in der Hinrunde. Also da wurde alles, was in 5 Spielen entschieden wurde, verloren. Und man stand ja zur Ende der Hinrunde auf Rang 5 mit 2 Punkten Rückstand auf Ulm, damals Vierter. Und punktgleich mit Bad Königshofen, mit Mühlhausen, mit Grün Wettersbach und mit Werder Bremen. Dann kam eine herausragende Rückrunde, allen voran Darko Jorgic. Und die Rückrunde war auch eigentlich nur von Darko Jorgic herausragend. Der hat es wirklich geschafft, diese ganze Mannschaft irgendwie auf Tabellenplatz 2, ist es ja im Endeffekt dann wirklich auch noch geworden, zu tragen und dorthin zu spielen. Eine grandiose Saison gespielt, unter anderem gegen Timo Boll, der noch gewonnen. International hat es dann leider bei ihm nicht so funktioniert. Das war ein bisschen der umgekehrte Ruben Vieles. Aber mein Gott, der Mann klettert seit Monaten eigentlich nur noch in der Weltrangliste auch nach oben. Wie Saarbrücken Zweiter geworden ist, kann man sich vielleicht gar nicht so erklären. Patrick Franziska, ganz, ganz außer Form gespielt.
Die Mannschaften waren ja alle relativ eng zusammen. Ne? Also es gab ja ein breites Mittelfeld hinter Düsseldorf. Und vor dem letzten Spiel, aber ich glaube, wir hatten ja das letzte Mal drüber gesprochen, theoretisch hätten ja noch 3 Mannschaften auch die Playoffs erreichen können, ne? Je nachdem, wie die Spiele ausgegangen sind. Also es war ja wirklich super eng. Also es gab so einen, der dominiert hat und dann ganz viele, die auf ähnlichem Niveau gespielt haben. Je nach Spieltag ist mal so ausgegangen.
Ja, also Ochsenhausen war, glaube ich, nie so ganz gefährdet. Auch, dass die auf Platz 3 noch in Anführungszeichen abgerutscht sind, was sie ja dann gegen Saarbrücken mehr oder weniger den Heimvorteil gekostet hat im Playoff-Spiel. Hat man vielleicht auch nicht so erwartet. Gut, Grün-Wettersbach war natürlich ein voller Erfolg für die Jungs. Also die haben ja in den letzten Jahren auch den Pokal gewonnen, jetzt die Playoffs erreicht. Was die in den letzten Jahren dort gemacht haben, riesen Respekt. mit einer Mannschaft, wo man es eigentlich nicht erwartet hätte.
Hm. Viktoria, was waren für dich die Mannschaft, die am meisten in den Nachwuchs investiert hat in der TDBL? Kann man sowas sagen?
Udo, die Frage gebe ich gerne an dich zurück, weil ich habe absolut keine Ahnung.
Das ist gut, ich auch nicht, deswegen frage ich ja. Das Schöne ist ja, wenn man Fragen stellt, ich habe gelernt, dann führt man. Ne? Also deswegen stelle ich dann halt immer die Fragen und hoffe, dass sie jemand beantworten kann. Tobias, hast du da mehr Einblick?
Nein, leider wirklich in dem Bereich gar nicht. Also ich beschäftige mich da
mehr mit Material, denn mit
eher mit Material und ich weiß auch nicht, da kann ich wirklich eigentlich nichts dazu sagen, ganz ehrlich.
Also ich meine, ich bin bei Jan Philipp, was Grün-Wettersbach angeht, ne? Das ist ja schon eine tolle Erfolgsgeschichte, was dieser Verein da gemacht hat. Da musst du ja erstmal hinkommen, dass du dich da in diesem internationalen Geschäft etablierst. Also das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Ne? So wie es bei den Damen vielleicht Kolbermoor vor ein paar Jahren vorgemacht hat. Ne? Da kennt man diese Geschichte ja. Da haben ja unsere Mädels früher immer regelmäßig bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften auch gegen Kolbermoor gespielt. Und die Mädels sind dann auch halt entsprechend hochgekommen, die ein oder andere davon. Ne?
Das Team, das ich vielleicht nennen würde, auf deine Frage hin, Udo, ich nenne mal so die Honorable Mentions, nenne ich mal ganz vorne noch Neu-Ulm, die ja Kai Stumper immer mehr seit 2 Jahren in ihr Stammteam integrieren, der ja mit mittlerweile, glaube ich, 19 Jahren, aber immer noch eine sehr, sehr große Nachwuchshoffnung im deutschen Tischtennis ist. Das hat er gegen Patrick Franziska hier im Spiel gegen Saarbrücken sehr gut gezeigt. Auch wenn er verloren hat, hat sich gar nicht so in dieser Außenseiterrolle gefühlt. Er hat sehr gut versucht mitzuspielen, dem ist es auch gut gelungen. Ochsenhausen, die ja mit Kanak Jha auch einen unfassbar jungen Spieler in ihren Reihen haben, der sich jetzt in der Saison leider auch noch nicht so wirklich hat behaupten können. Unter anderem ja von Alexander Karakase wird schon mal gezeigt, was eine Erfahrung alles ausmachen kann. Nichtsdestotrotz auch ein Spieler, den man auf jeden Fall weiter im Auge behalten sollte. Ich würde aber bei der besten Jugendarbeit, bei die meisten auf die Jugend setzen, einfach mal den Tabellenletzten nehmen und das ist Bad Homburg, die mit einer Mannschaft antreten, wo man eigentlich nicht von Erfahrung wirklich reden braucht, außer vielleicht Gustavo Zuboy. Aber Lev Katzmann, Rare Sipos, Nils Hohlmeier, alles junge Spieler, junge Talente, die es geschafft haben, zu zeigen, dass sie eigentlich das Niveau haben, hier in der Liga mitzuspielen. Allen voran Rare Sipos. Alle Spiele, die ich von ihm gesehen habe, ganz besonders auch das Spiel nochmal in Saarbrücken. Es wirkt immer nur so, als hätte ich Spiele nur in Saarbrücken gesehen. Das ist nicht der Fall. Aber gerade in Saarbrücken hat Rare Sipos eine tolle, tolle Leistung gezeigt. Auch wenn es nicht unbedingt für einen Sieg gereicht hat. Aber das ist so die Mannschaft, die ich in Sachen Jugendarbeit auf jeden Fall da herausheben würde. Ich freue mich unfassbar für die Mannschaft, dass es keine Absteiger gibt, dass es keine Aufsteiger, dass sie nicht runter müssen in die zweite Liga und mit dem Ganzen halt nochmal ein Jahr Zeit haben, in der Bundesliga anzutreten. Weil ich glaube, dass diese ganzen jungen drei, Lev Katzmann, Rager Sipos, Nils Hohlmeier, war ja meistens die Aufstellung von ihnen. Es gibt noch Maxim Krepnev, der hat weniger gespielt. Dass dieses eine Jahr Erfahrung, das sie jetzt gesammelt haben, auch wenn es nicht viel positive Erfahrungen waren, ihnen viel, viel weiterhilft im nächsten Jahr.
Wenn ihr 6er, 9er?
Das würde ich ihnen wahnsinnig gönnen. Ob sie es schaffen, es ist immer noch eine schwierige Liga. Also wenn man sich anguckt, wer teilweise irgendwo wo steht am Ende der Hinrunde war Werder Bremen 9., 10., die eigentlich mit Matthias Falk immer noch einen der besten Vize-Weltmeister in den Reihen haben und immer noch einen der, manche sehen das nicht so, aber immer noch einen der besten Spieler Europas und auch drumherum eigentlich kein schlechtes Team haben da unten mitgespielt. Also wenn dieses Team schon da unten mitspielt, zeigt man, was für eine Qualität die Bundesliga einfach hat. Das ist die stärkste Liga in Europa mit großem Abstand, was die Gesamtqualität angeht. Deswegen ist es halt eben schwer für diese ganzen Jungen. Aber ich würde es ihnen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gönnen. Ja.
Also was lernen wir daraus? Nachwuchsförderung ist nicht unbedingt in der TDBL zu finden, sondern unten drunter. Das ist jetzt der Versuch einer Überleitung. in die nächste Runde. Aber ich glaube, Jan Philipp, du willst unbedingt noch was loswerden.
Ich will noch auf eine Mannschaft will ich eingehen, der TTBL, und das ist der TTC Neu-Ulm. Die ja jetzt, die nämlich als einzige Mannschaft auch in der TTBL keine Breitensportmannschaften unten drunter haben, obwohl das ja irgendwie eigentlich in den Manifesten des TTBLs irgendwie verankert ist, dass das Pflicht sein sollte, aber was Geld nicht alles so hinbekommt. Naja,
was also Geld da muss ich, nicht da muss ich, Jan Philipp, da muss ich ganz klar was zu sagen und auch mal klare Kante sagen, das hatte der erste FC Saarbrücken auch. Die hatten exakt das gleiche Thema. Ich kann mich daran noch erinnern, als die aufgestiegen sind. Die hatten auch eine Ausnahmeregelung, weil die hatten keine einzige Jugendmannschaft und überhaupt noch nicht mal jugendliche Mitglied. Ich weiß, als sie die Aufstiegsspiele damals gemacht haben, hatte der ganze erste FC Saarbrücken, das war ja damals noch Abteilung von dem FC Saarbrücken, hatte 17 Mitglieder insgesamt. Also die haben quasi alle in der ersten und zweiten Herrenmannschaft gespielt und Jugendarbeit gab es da null. Das hat sich ja alles danach erst etabliert, auch mit viel Unterstützung, muss man natürlich sagen, vom Saarländischen Tischtennisbund. Aber diese Ausnahmeregel, von der haben auch schon andere profitiert. Und auch genauso sagen, was Geld alles möglich macht. Das haben wir hier auch im Saarland gezeigt. Also,
das ist durchaus richtig. Bei Saarbrücken hat es eben dann mit der Ausgliederung angefangen, diesen Breitensport weiter zu verstärken, wie du sagst, mit STTB. Der TTC Neu-Ulm wird ja halt eben ausschließlich für die TTBL gegründet, mit diesem klaren Ziel, eigentlich mal deutscher Meister zu werden. Und jetzt haben sie es in 2 Jahren nicht geschafft, die Playoffs zu erreichen. Sie haben extrem teure Transfers gemacht, damals schon bei Vereinsgründung, Thiago Apollonia geholt, jetzt zu der abgelaufenen Saison kam Emmanuel Lebesson aus Frankreich, ein ehemaliger Europameister. Trotzdem haben sie es leider nicht geschafft in die Playoffs, das heißt leider, trotzdem haben sie es nicht geschafft in die Playoffs zu kommen. Ich frage mich, inwieweit da ein Investor noch mitmacht. Die Parallelen im Fußball, die hinken vielleicht so ein bisschen, aber im Endeffekt ist da halt eben ein Geldgeber hinten dran, der eine gewisse Leistung eben sehen will. Ja, es ist nichts anderes als ein RB Leipzig.
Oder früher mal Hoffenheim. Also ja, ich glaube, das haben wir in mehreren Sportarten, wo es einen Mäzen gibt, wie man so schön sagt, der mit Geld versucht, alles möglich zu machen.
Ja. Und dann Ausblick, den starte ich jetzt mal noch kurz mit der TTBL. Dann können wir weitermachen mit dem normalen Saisonausblick. Ich glaube nicht, dass sich großartig irgendwas ändern wird. Ich glaube, die Mannschaft, die am meisten Probleme hat, die sich am meisten umstellen wird, wird Ochsenhausen sein. Die verlieren mit Hugo Calderano den besten Spieler, den die TTBL hatte, weltplatztechnisch gesehen. Der wechselt ja nach Orenburg. Aber ich glaube trotzdem, dass sich die Jungs da mit gerade um Simon Gusi da gut halten können, wenn Kanak Jana noch ein bisschen die Saison reinfindet. Denke ich, dass Saarbrücken, Düsseldorf, Ochsenhausen da irgendwie gesetzt sind in den Playoffs, wer eben der Vierte dann wird. Da bin ich halt ein bisschen gespannt drauf. Das wird sich auch nochmal, da wird Bremen mitspielen, da wird definitiv auch Neu-Ulm mitspielen, Grün-Wettersbach wird da mitspielen, wie es mit Berg-Neustadt und Bad Königshofen aussieht, die waren lange dabei, aber sind halt leider hinten draußen so ein bisschen eingebrochen dann. Aber auch immer gut für irgendwas.
Machen wir doch jetzt einfach mal einen Tipp. Viktoria, wer wird nächstes Jahr Meister in der TTBL? Dein Tipp.
Ich würde mir wünschen Saarbrücken, aber ich setze, glaube ich, tatsächlich auf Düsseldorf nochmal.
Okay, Tobi?
Ja, leider muss ich da zustimmen. Die haben mit den zwei starken Schweden und Timo Boll noch und Kellberg und Christian Karlsson, die werden nicht schlechter, die werden eher noch besser. Das sind ja auch noch relativ junge Spieler. Ich glaube, dass es schwer wird, für andere Mannschaften an Düsseldorf ranzukommen.
Herr Philipp, die habe ich schon verstanden, Bad Homburg auf jeden Fall.
Ich würde es Bad Homburg unfassbar gönnen. Düsseldorf ist für mich, wie lange kann das noch gut gehen? Timo wird jetzt 40, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er altert immer wieder wegen guter Wein, aber trotzdem verliert er langsam an Tempo. Ich habe vor dem Finale viel gehört, dass Saarbrücken gewinnt, muss Düsseldorf einen sehr schlechten Tag haben und Saarbrücken muss einen sehr guten Tag haben. Wenn das so ist, dann überrollt Saarbrücken Düsseldorf. Wenn beide einen ausgeglichenen Tag haben, dann ist es ein sehr enges Spiel. Im Finale ist Franziska als den ersten Satz sehr, sehr stark gegen Anton Kelbert gespielt, ist dann auch vielleicht mental ein bisschen eingebrochen. Shankun hat es gar nicht hinbekommen, sein Tempo gegen Timo Boll auszuspielen, das er eigentlich hat, dieser einzige Punkt, in dem er Timo Boll überlegen ist und mit diesem Punkt er ihn auch schon gezwungen hat und geschlagen hat. Deswegen sehe ich Saarbrücken und Düsseldorf gerade jetzt, nachdem Darko Jorgic auch so stark hochgekommen ist, auf Augenhöhe. Ich sage, Saarbrücken macht es wieder.
Saarbrücken oder Düsseldorf?
Ich sage, Saarbrücken macht es wieder im Finale gegen Düsseldorf. Und ja, Ochsenhausen sehe ich mit, ich sage jetzt mal, Werder Bremen in den Playoffs.
Okay, ich stimme auch auf Düsseldorf. Sorry, Tobi.
Nee, alles gut, aber ich wollte nur gerade zu dem Finale, weil Patrick Franziska lag ja im ersten Satz gegen Anton Kelberg 3-7 zurück und hat dann eigentlich diesen Satz ja wirklich gewonnen. Und im zweiten Satz führt er sehr hoch und bei 9-6 verschießt dann 11 Meter und danach war der Tag gelaufen. Also danach kam nichts mehr. Ne? Also das war wirklich, ich glaube, dieser 11 Meter im zweiten Satz im Stande von 9-6 für Patrick Franziska hat ihm wirklich nur in dem Spiel das Knie gebrochen oder den Schneid abgekauft.
Ja, also ein bisschen sinnbildlich für seine ganze Saison.
Ne? Ja, sehr, sehr, sehr unstet in dem Spiel. Also es waren wirklich ein paar richtig schöne Momente in dem Spiel, aber das ganze Spiel war sehr fahrig.
Ja. Gut, also mein Tipp geht auch nach Düsseldorf. Die Erfahrung von Timo Boll, die muss man erstmal dran vorbeikommen. Also Jan-Ove Waldner war auch mit 42 bei den Olympischen Spielen im Halbfinale.
Ja.
Warum sollte da nicht auch ein Timo Boll weiterhin mit 40 TTBL?
Mit kleinem Bauchansatz damals.
Ja, mit kleinem Bauchansatz, genau. Aber der stört ja im Tischtennis nur begrenzt, je nachdem. Ne?
So, okay, dann mache ich noch die eine Frage. Udo, wer steigt ab, wenn es Absteiger gibt? Wer macht die letzten beiden Plätze?
Bad Homburg wird es schwer haben. Also die sind bei mir definitiv dabei und bei allen anderen, das wird wirklich sehr, sehr stark davon abhängen, wie die Runde läuft und wie durchgespielt wird. Wage ich fast keine Prognose.
Viktoria?
Ich sehe es eigentlich auch genauso wie Udo. Also selbst wenn die jetzt ein Jahr Erfahrung mehr gesammelt haben, wird es qualitativ schwierig für Bad Homburg da nicht den Abstiegsplatz abzugeben und ansonsten ebenfalls keine Prognose.
Und Tobi?
Die ist ähnlich. Auch wenn ich es schade finde und wenn ich es ihnen wirklich gönnen würde und vielleicht der ein oder andere sich auch in Einzelergebnissen verbessert, ich denke, dass es nochmal Bad Homburg wird.
Ja, sind wir uns alle einig. Sind wir uns alle einig. Ich glaube, wir würden sie ihnen alle gönnen, wenn sie es schaffen würden.
Auf jeden Fall.
Das wird sehr, sehr schwer für sie.
Auf jeden Fall.
Nein, schon deswegen, weil wir auch in Homburg im Saarland haben. Ne? Und den gönnen wir ja auch immer was.
Aber Fußball gönnt man denen nichts, Udo. Mit in Saarbrücken.
Ja, ich habe Homburg schon immer was im Fußball gegönnt. Aber ja, wir reden ja nicht über Fußball hier, das ist ja gut so. Aber wenn ihr Fußball wissen wollt, aktuell führt England 1-0 gegen Tschechien und Kroatien, Schottland steht 1-1 zur Halbzeit. Jetzt wisst ihr auch, wann wir die Aufnahme machen. Ja. So.
Okay, dann können wir weitermachen mit weiteren Prognosen. Oder ja, ich habe meinen Redeanteil eigentlich übererfüllt heute.
Einfach mal ruhig. Ich muss jetzt mal zurückschalten. Genau. Gucken wir mal auf die nächste Runde. Wir haben gemeldet, wie so viele andere Vereine auch. Wir haben, es gab ein paar Änderungen, interessante Änderungen, für uns ganz neue Änderungen. Also fangen wir mal mit dem Negativen an. Wir mussten unsere erste Damen aus der Verbandsoberliga abmelden. Und haben tatsächlich nur noch eine Damenmannschaft gemeldet. Und das ist ein Novum in der 40-jährigen Geschichte des TTV Niederlingsweiler, weil wir seit Gründung 1981 immer mindestens zwei Damenmannschaften hatten, teilweise sogar bis zu vier. Ja, Viktoria, vielleicht kannst du dazu etwas sagen, wie es dazu gekommen ist. Du bist ja davon direkt betroffen.
Genau, also wie Udo schon gesagt hat, leider mussten wir unsere erste Mannschaft abmelden aufgrund von geplanten Auslandsaufenthalten, die jetzt im September stattfinden sollen und über ein Jahr gehen sollen und Unsicherheiten, was jetzt während dem Abitur oder auch nach dem Abitur von zwei unseren Spielerinnen jetzt passiert und wo bei denen die Reise hingeht und auch, ich sag mal, die Motivation, jedes Wochenende in der Halle zu stehen, bei vielen halt auch abgenommen hatte. Und damit hatten wir eigentlich noch eine feste Spielerin, das war ich. Und aufgrund dessen, dass die Situation im Damentischtennis mittlerweile echt schwierig ist, dort auch qualitativen Ersatz zu finden, trotz Suche mussten wir leider die harte Entscheidung treffen und unsere erste Dame abmelden. Ich hoffe natürlich, dass das irgendwann wieder anders aussieht, dass vielleicht in einem Jahr unsere drei Spielerinnen wieder sagen, okay, ich habe wieder mehr Bock, ich bin wieder aus den USA zurück, ich weiß jetzt, was ich mit meinem Leben quasi nach dem Abi mache und dann kann man ja da wieder irgendwo ansetzen, aber für diese Saison hat es jetzt leider nicht gereicht.
Ja, wir haben alles versucht, aber manchmal ist es so. Ne? Dafür haben wir aber auch wieder was Positives, weil die zweite Damenmannschaft ist jetzt quasi aufgestiegen, obwohl sie das gar nicht wollten, aber ja, mehr auf dem Papier. Sie waren ja Spitzenreiter in der Landesliga. Und de facto sind jetzt Landesliga und Saarlandliga zusammengelegt worden. Es sind dann nur noch 12 Mannschaften insgesamt für diese beiden Ligen gemeldet worden. Damit spielen wir jetzt mit der ehemaligen zweiten, was jetzt die erste Damenmannschaft ist, in der Saarlandliga. Und ja, ich sag mal, je nachdem, wie die anderen verbliebenen Damen dann noch eingesetzt werden oder spielen wollen, kann man da relativ weit vorne mitspielen. Wenn wir also das Ziel anstreben wollten, könnten wir das, aber eigentlich war es uns ja mehr daran gelegen, auch unsere Nachwuchsspielerinnen dort einzusetzen. Das muss man jetzt mal gucken, wie wir das denn alles so hinbekommen. Ja, also das zu dem Thema Damen. Leider nur noch eine Mannschaft. Victoria wird uns dann primär bei den Herren unterstützen, so wie das auch schon die Anna Grunenauer macht. Dadurch, dass die Grenzen da ja aufgehoben sind, ist das ja alles möglich.
Ja, nimmt meinen Platz ein. Nimmt meinen Platz dann ein.
Genau, die nimmt den Platz von Jan Philipp ein. Jan Philipp hat beschlossen, er will lieber in der Klasse bleiben, er will nicht höher spielen. Das ist eine gute Argumentationskette, ja, oder?
Es ist eine sehr gute Argumentationskette, die habe ich auch genauso kommen sehen.
Ja, da musste jetzt einfach sein, oder?
Ja, klar.
Da musste jetzt sein, ja. Also,
ich streiche den kurzen Zettel, warte.
Hammer. Ja. Also unsere erste Herrenmannschaft spielt unverändert Verbandsoberliga und mit der zweiten Herrenmannschaft, ja, wir spielen Landesliga. Wir sind also aufgestiegen quasi. Wir haben mal auf Verdacht in der Landesliga gemeldet, weil das ging in Klick TT. Und ja, wieso kommt manchmal im Leben? Wir sind tatsächlich drin. Kürkel und Oberlingsweiler haben da abgemeldet. Von daher sind wir und Neuweiler jetzt, Neuweiler war Tabellenführer in der anderen Bezirksliga Ost, sind jetzt hochgerutscht und damit haben wir jetzt natürlich eine sehr herausfordernde Runde, weil Landesliga ist dann doch schon ein etwas anderes Kaliber wie die Bezirksliga. Da wird man dann vom Meisterschaftskandidaten mal schnell zum abstiegsgefährdeten Kandidaten, ganz klar. Ja, dritte, vierte Herrenmannschaft unverändert, erste Bezirksklasse, zweite Bezirksklasse. Ja, dann haben wir noch die Senioren, die haben ja jetzt ein ganzes Jahr Pause gehabt, auch denen, bei denen unverändert einmal Landesliga und einmal erste Bezirksklasse. Auch personell hat sich nichts geändert, außer Jan Philipp. Ansonsten werden wir sehr viel auf Jugendspieler auch setzen, die in der zweiten Mannschaft auch integrieren und die versuchen zu fördern, insbesondere Marvin und den René. Aber auch die anderen, die hinten dran sind, wie den Hannes Fischer und den Moritz Krone und der Wischal. Und wir haben ja noch ein paar, Laurenz, die werden wir so gut wie möglich nach vorne bringen, zu versuchen.
Die werden überwiegend mit Norbert und mir in der dritten Mannschaft dann agieren und ihre steile Karriere dort fortsetzen.
Genau, damit
das hat ja wirklich schon gut funktioniert im September. Muss man einfach mal so sagen. Und da ist noch Luft nach oben.
Ich glaube, das ist auch genau das, was wir brauchen, dass die Jungs zusammen irgendwie spielen können und du Absolut. Mit Norbert zusammen, Tobi, dann irgendwie die Hand darüber haltet und dann dazu natürlich mit Plan von dem, was ihr den auch was ihr den Jungs auch sagt, den auch noch gut in die Arme greift. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Start für die ins Aktiven, im aktiven Bereich.
Ich denke schon.
Ich glaube, da haben wir eine schöne Mischung aus Jung und Alt oder als Nachwuchs und Erfahren, nennen wir es mal so. Von Alter wollen wir nicht reden. Ne? Ja, und auch bei den Senioren haben wir ja Potenzial, um die zu verjüngen. Ne? Andi Spengler kriegen wir vielleicht zweimal dazu, bei uns ein Spiel zu machen bei den Senioren. Ab jetzt darf er, so richtig wollen will er noch nicht, aber das ging mir damals auch so, als ich das zärtliche Alter von 40 erreicht habe. Zwischenzeitlich macht es mir auch Spaß, da zu spielen. Von daher gucken wir mal, wie das beim Andi ausgeht.
Ja, und dann ich kann dazu nur sagen, letzten Dienstag im Training war der Andi auch da mit seiner Tochter und der Norbert hat schon die Raspel angesetzt.
Eisig gebaggert.
In 15 Jahren komme ich auch noch helfen.
Ja, es geht jetzt alles ratzefatze, muss man sagen. Also bei der ersten Herren rutschen da jetzt ein paar mehr in dieses Alter in Kürze und dann müssen wir uns schon ganz schön warm anziehen dann. Und der Nico hat es ja dann nach Altenkessel verschlagen. Der wird ja dann auch ab und zu mal Senioren spielen und dann gleich in der Saarlandliga aufschlagen. Da hat er auch dann die richtigen Gegner. Bei uns in der Landesliga wäre er ja doch etwas unterfordert gewesen.
Altenkessel hat aufgehört. Da haben wir noch Hagen Scholl ebenfalls noch hingegangen für den Seniorenspielbetrieb. Die haben da irgendwas, die haben Bock.
Ja, also das ist sicher eine sehr gute Mannschaft da.
Die wollen die Remmesweiler vom Thron stoßen, die da in den letzten zwei Jahren immer führend waren.
Genau.
Vielleicht mal so eine Frage an, ich frage jetzt einfach nur und sage zu Sachen einfach gar nichts mehr. Prognose jetzt gar nicht mal so auf spielerische Sachen betrachtet, sondern was glaubt ihr denn, wie wird denn so die Spielresonanz sein? Also glaubt ihr, dass es außerhalb jetzt, wenn bei uns im Verein wissen wir es, aber wie ist denn so der Bock von den Spielern? Glaubt ihr, dass jetzt nach Corona mehr Leute da sind, die sagen, okay, ey, ich habe jetzt auch irgendwie doch nochmal Bock bekommen? Glaubt ihr, dass es sich nicht viel gibt? Oder glaubt ihr, dass da eher dann Leute sind, die dann sagen, gut, da sind Leute hängen geblieben, da sind Jugendliche hängen geblieben, weil sie jetzt nicht mehr ins Training gekommen sind, da sind dann Senioren hängen geblieben, die gesagt haben, mir ist jetzt zu heiß und ich habe gemerkt, ich brauche es gar nicht mehr so?
Schwierig zu sagen.
Ich glaube, es ist
Ja. Victoria, fang du mal an. Ladies first.
Ich glaube, es ist wie immer, dass es da zwei Lager gibt. Also die einen merken vielleicht, okay, ich brauche das nochmal, ich komme gut ohne Tischtennis klar. Und die anderen sagen, boah, ich habe es übel vermisst. Ich brauche das samstags, ich will trainieren. Und dass sich das letztlich kaum was gibt. Dann. Jetzt darfst du, Bodo.
Jetzt darf ich, gut. Ich bin ziemlich bei dir. Ne? Also wir sehen es ja bei uns. Wir haben jetzt zwei Spieler, die gesagt haben, okay, sie wollen nicht spielen nächste Runde. Aber von allen anderen kam eigentlich ein positives Feedback. Auch jetzt, nachdem wir vor zwei Wochen wieder angefangen haben mit dem Training. Es ist zwar eigentlich die Sommerzeit, es war letzte Woche fürchterlich heiß. Trotzdem waren Leute ambitioniert und im Training und engagiert. Auch Victoria war im Training, Tobias war im Training. Ich war wieder nicht im Training, aber ich trainiere immer mit meiner Tochter. Aber also es gibt viele, die wirklich nochmal zurück wollen und ich muss sagen, ich habe jetzt auch nochmal Lust drauf zu spielen. Ich weiß nicht, ob man die dann vergeht unter den Hygienebedingungen, das muss man dann schauen, aber generell fühle ich mich jetzt deutlich motivierter als letztes Jahr um diese Zeit. Da war meine Motivation sehr, sehr niedrig. Jetzt ist die deutlich höher nochmal. Und was ich so sage, ich habe jetzt heute gerade, wo mich eine Mama gerade vorhin angeschrieben hat von ihrem Sohn, der jetzt nochmal Tischtennis spielen möchte, der hatte eigentlich schon aufgehört, der will jetzt aber nochmal anfangen. Also es gibt auch diejenigen, die jetzt sagen, ach komm, ich will jetzt nochmal was machen. Auf der anderen Seite haben wir den einen oder anderen verloren, der jetzt vielleicht was anderes macht oder gar kein Tischtennis mehr macht. Nur, die haben wir früher auch schon immer verloren. Was wir merken ist, du hast halt keine neuen gewonnen, weil du ein Jahr lang kein Training machen konntest, keine Schulaktionen, keine Minimeisterschaften, die sonst immer für einen stetigen Nachschub gesorgt haben. Das sind die Leute, die halt wegbleiben. Deswegen wirst du de facto wahrscheinlich den ein oder anderen, insbesondere bei der Jugend, verlieren und gerade mal so schnell nicht die Lücken schließen können. Aber ich denke, das wird nur ein temporärer Effekt sein. Auf Dauer glaube ich nicht, dass da viel hängen bleiben wird.
Tobi, du noch was dazu?
Ja, wie der Udo schon gesagt hat, also bei den Aktiven oder bei den Erwachsenen sehe ich es ja überwiegend nur bei uns im eigenen Verein. Ja, und die Leute, die im Training sind oder auch bei mir persönlich, also meine Motivation ist im Moment sehr hoch. Ja, sowohl, was ich mich tierisch wieder freue, ist wenn es mit den Senioren wieder losgeht, aber auch mit den Jungen zusammen im aktiven Bereich. Was die Jungen angeht, die schon mehr oder weniger integriert sind, habe ich auf jeden Fall das Gefühl, da ist die Motivation sehr hoch, auch definitiv wieder in den Spielbetrieb einzusteigen. Wie es dann definitiv mit den ganz Jungen ist, ich hoffe, dass wir das, wenn jetzt auch so Aktionen sind wie in den Ferien, wie der Rolf das eben schon angesprochen hat, oder auch die Tischtennis AGs dann wieder losgehen. Aber klar, wir haben ein Jahr definitiv komplett verloren. Ja. Da muss man gucken, dass wir das wieder ein bisschen reinkriegen.
Das wirft ja auch die Frage auf, Jan-Philipp, die du mir am Telefon gestellt hattest, für diesen Sommercup, ne, den es ja jetzt gibt. Ich weiß gar nicht, ob bei uns vom Verein irgendjemand gemeldet hat, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen. Ich habe mich gar nicht näher damit beschäftigt. Tobias, weißt du da irgendwas?
Also ich habe eine Anfrage bekommen von Sebastian.
Ah ja.
Ja, ob ich da mitspielen würde, aber da ich jetzt doch lieber noch mal in eine Testphase eintrete, materialtechnisch gesehen, soll kein Übergang sein, will ich doch lieber optimal dann in die Saison einsteigen. Das heißt, Testphase 2, 3, 4 Wochen und dann halt eine Entscheidung treffen, mit welchem Material ich in die nächste Runde gehe und mich danach darauf dann schon optimal vorbereiten. Das heißt, ich habe da abgesagt. Es könnte sein, dass der Marco Kessler in der Mannschaft von Ottweiler mitspielt.
Ah ja, okay. Also ich persönlich habe auch eine riesige Motivation für die nächste Runde. Ich habe jetzt auch so viel trainiert, wie es ging, mindestens 2-mal die Woche. Wir haben mit Gersweiler 3 Mannschaften beim Teams Cup gemeldet. Also wir hatten 9 Leute, dann haben wir geguckt, wie teilen wir es am besten auf. 3 super coole Mannschaften geworden. Und da ist die Motivation, also daran sieht man ja so ein Stück weit, wie die Motivation ist. Also es haben doch irgendwie doch schon nochmal alle Bock, Tischtennis zu spielen. Gerade im aktiven Bereich merkt man dann, glaube ich, doch schon nach so einer langen Pause, was einem dann fehlt. Auch die, ich nehme jetzt mal dich ganz frech als Beispiel, Udo, die unter der Woche gar nicht viel trainieren, sondern auch nur samstags am Tisch stehen, sei es jetzt zeitbedingt, sei es jetzt lustbedingt, auch dieses einmal an Samstag, das ist jetzt einfach ein ganzes Jahr weggefallen. Da fehlt ja einfach ein ganzes Jahr Sport. Und ich glaube, das fehlt so vielen Leuten, dass da die Motivation hoch ist. Im Jugendbereich kann ich es halt wirklich gar nicht einschätzen.
Oder lief es
eigentlich Teams Cup? Ja. Was haltet ihr von der Aktion Sommer Teams Cup, von dem ganzen Turnier, von dem ganzen Aufbau?
Ich finde es eine schöne Idee für alle, die wollen. Ich meine, wir hatten sowas früher im Saarland auch mal kurz Zeit probiert. Da gab es mal so eine Sommerrunde, wo du auch mit Jugendlichen zusammenspielen konntest. Kann ich mich erinnern, dass wir da mal in, wo waren das? Waldschied gespielt haben. Mit 2 Erwachsenen und 2 Jugendlichen. Das war eine coole Sache. Warum nicht? Im Moment passt das bei mir terminlich nur ganz schlecht rein und auch mit den anstehenden Sommerferien. Aber ich finde das eine coole Idee. Sollte man überlegen, ob man das nicht vielleicht generell anbietet im Sommer. Weil gerade für die Jugendlichen, das ist, glaube ich, ein Phänomen, das ganz viele Vereine haben. Du machst Anfang Juni deine Mannschaftsmeldungen und dann ist eine lange Zeit bis September. Und wer schon 20 Jahre Tischtennis spielt, der überlegt sich dann nicht in diesen 3 Monaten, ob er aufhört. Aber bei den Jugendlichen, wo so viel im Sommer passiert, in den Sommerferien, wo die Zeit haben, wo die von Reiten bis Minigolf alles machen können, da bricht der ein oder andere weg. Und wenn im September die Runde losgeht, sind sie dann weg, weil sie was anderes machen. Und wenn du da im Sommer sowas anbietest, ist das sicher hilfreich. Also ich würde das gerne aufrechterhalten wollen, wenn es irgendwie geht, als freiwillige Aktion. Warum nicht?
Ich finde die Idee auch eigentlich, wie gesagt, ich hätte auch gerne mitgemacht. Ich finde die Idee eigentlich auch gut. Ich finde es auch gut. Und ich denke auch, das könnte man auch in den nächsten Jahren, ja, wie du sagst, man könnte das auch weiterführen. Warum nicht? Nur bei mir hat es halt nicht gepasst. Es hat sich so viel
auf... halt der TTT, da steht dagegen.
Der Testwahn oder...
Nee, der Turtle-Twister-Test.
Der Turtle-Twister-Test. Ja gut, der Turtle-Twister ist ja schon seit 2 Jahren wieder AD, aber er hat mir sehr geholfen.
Es könnte ja sein, dass er nochmal kommt, weißt du?
Ja, ein bisschen zu langsam mittlerweile.
Ah ja. Ah ja, das ist, ja genau, Tobias, das erinnert mich an unser Telefonat. mit dem bisschen zu langsam, weil wir hatten ja, als wir telefoniert haben, darüber gesprochen, dass ich ja dann jetzt plötzlich wieder die Ehre habe, in der Landesliga zu spielen und dann, wenn es dumm läuft, auch noch vorne. Und dann wollten wir doch unsere Materialspezialisten mal fragen, weil wir das letzte Mal ja drüber debattiert haben, was muss denn der Möller-Flop machen, damit die Vorhand besser wird? Ne? Und jetzt mit Landesliga, was ratet ihr mir denn da für neue Belege?
Gut, okay, dann mache ich den Anfang, Japi. Okay?
Bitte, bitte.
Ich mach den Anfang.
Ich glaube, ich hätte einfach nur sagen, ich stimme Tobi zu, weil ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll.
Also, um dein Spiel so sicher zu lassen, wie es ist, ja, und um den Gegner mit diesen kurzen, sicheren Blocks, würde ich die Rückhand gar nichts verändern. Ja, ich glaube, du spielst den Varispin mit 1,5, kann das sein?
Auf ja, der Rückhand? Ganz schnell.
Ganz schnell. Nein, ja. Aber um den Schockmoment, wenn auf der Rückhand der kurze Block kommt und auf der Vorhand dann ein knallharter Schuss, würde ich dir raten, auf der Vorhand etwas schneller zu agieren.
Na gut, das geht auch mit Handel drin, ne?
Ja, aber ich finde, du spielst schon mit Bandage, also.
Das stimmt, ja.
Ja. Aber du spielst, glaube ich, die Vorhand in 1,7 oder 2,0?
2,0, um Gottes Willen, 1,7, nicht übertreiben.
Okay.
Gut, Jan Philipp stimmt zu. Viktoria, was würdest du mir raten? Du warst beim letzten Mal nicht dabei. Komm, hier,
Ich würde ganz kurz wissen, was für einen Vorhandbelag spielst du?
Speedy Spin.
Speedy Spin?
Ja.
Speedy Spin.
Da muss ich ja.
Mach mir meine Gedanken.
Da muss ich ja mal umsteigen. Also, ich habe ja mal ganz früher Sriver gespielt. Den hat der Butterfly, ja. Den hat ja jeder mal gehabt. Und dann bin ich irgendwann auf den Spico Speedy Spin umgestiegen. Aber den gab es dann irgendwann nicht mehr. Da musste ich den schnelleren Speedy Spin wählen. Von daher, und dann bin ich irgendwann von 1,5 auf 1,7. Also, von daher ist meine Entwicklung geht ja schon in eine immer schnellere Richtung. Also, Tobias, vielleicht muss ich mal bei den 1,9 überlegen oder
pro so. Pro Dekade 0,1 Millimeter, wolltest du damit sagen?
Ja, so ungefähr. Mit 80 bin ich bei Max. Aber Viktoria wollte auch noch was zu meinem Spiel sagen.
Jetzt genau.
Als Mannschaftskollegin bin ich da und Mannschaftsführerin. Das wird ja noch ganz spannend, ob ich überhaupt aufgestellt werde dann.
Genau, das muss ich mir dann genau überlegen. Aber da ich selber seit, keine Ahnung, 10 Jahren in Nimbus spiele und mich erst nach langer Überredung von Jan Philipp auch von meinem geliebten Karottenholz getrennt habe, bin ich, glaube ich, nicht die Instanz, jemandem einen neuen Belag zu raten.
Was ist denn ein Karottenholz?
Das Karottenholz ist das Samsung of Premium Contact in der alten Version mit dem orangenen Griff mit dem schwarzen Streifen in der Mitte.
Ah ja.
Okay. Das gibt es mittlerweile auch nicht mehr in dieser Farbgebung. Jetzt hat mittlerweile eine neue Griffschale bekommen und alles Mögliche. Und, ja. Aber okay. Viktoria wechselt ja auch bald den Belag.
Aha. Auf keinen Fall.
Doch, wenn es pink wird.
Wenn es pink wird, können wir nochmal drüber reden.
Das ist ein schönes Thema, weil da wollte ich jetzt auch drauf hinaus. Wir haben ja das letzte Mal über die bunten Beläge gesprochen. Ne? Ich hätte ja so Interesse auf der Vorhand auf so einen gelben Speedy Spin. Wie weit ist denn Tipper da?
Ich weiß nicht, wie wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Man muss sich dann, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt ausholen soll. Man muss sich einfach mal vorholen, wie nicht viel Lagerkapazität.
Nicht zu weit. Sag mir einfach, gibt es einen gelben Speedy Spin, ja oder nein?
Nein.
Schade auch.
Nein.
Viktoria, wenn es einen gelben Speedy Spin gäbe, würdest du auf Speedy Spin wechseln?
Nee, ich finde gelb nicht so ganz cool. Wie gesagt, bei Pink können wir nochmal drüber reden.
Okay, gut. Dann sind
aber
wir
bei ich trenne mich nicht von meinem Nimbus.
Dann bin ich bei dem Thema, wo wir das letzte Mal waren. Ich bin nämlich der felsenfesten Überzeugung, dass die bunten Beläge tatsächlich helfen könnten.
Stimmt, da war so.
Ja. Und insbesondere Mädchen nochmal stärker beim Tischtennis zu verankern. Also einfach, weil es cool ist, mit einem anderen Schläger zu spielen wie der andere und weil man dann nicht so langweilige Farben wie Rot und Schwarz hat. Das, also, wie siehst du das? Du bist ja Dame.
Und cool. Und nicht Mainstream. Also.
Ach, das ist jetzt schwierig. Ich versuche mich jetzt gerade zurückzuerinnern. Also mich hat es nie gestört, dass die Beläge irgendwie schwarz oder nur rot sind. Aber ich glaube, für viele ist das schon cool, wenn da so ein gelber oder ein grüner oder ein pinker Belag ist. Also wie gesagt, Favorit ist bei mir Pink.
Ja, klar.
Den würde ich sofort nehmen.
Ja. Was ist bei dir höher favorisiert? Die Farbe Pink oder der Belag Nimbus?
Pink.
Oh.
Ist ja, deswegen sage ich ja, Pink hat
Nimbus wäre weg. Da holen wir sie alle beim Wort. Da holen wir sie alle beim Wort.
Jetzt habe ich was gesagt. Jetzt muss ich bei einem pinken neuen Belag Nimbus wechseln.
Als nächstes hast du einen pinken MXP oder so irgendwas.
Nee, ich sehe es tatsächlich, es liegt nur bei einem pinken Quantum X Pro Soft. Der ist gar nicht so anders als ein Nimbus, glaube ich, von Spieleigenschaften auf dem Plastikball.
Da kann ich mich von euch Materialexperten ja dann beraten lassen.
Genau, also ja. Also,
aber Udo.
Pink wäre jetzt nicht meine Farbe, aber bei Gelb, da könnte ich variieren.
Aber Udo, was du sagst oder was auch in dem, was Jan Philipp gesagt hat, gerade was die Jugendspieler angeht mit Farben, ich glaube, dass doch eher im Moment die Farben in den schon eher höherklassigen Belägen zuerst kommen werden, bevor es dann in Richtung Anfängerbeläge oder so geht. Ja, oder eher so Allround-Belege. Deswegen vielleicht ein kleiner Appell an die Hersteller. Wenn es mehr in Richtung Jugend gehen soll, um da wirklich Leute zu animieren, müsste man vielleicht wirklich auch diese, in Anführungszeichen, Anfängerbeläge in diesen Farben auch ausstatten. Und nicht zuerst die Profi-Belege.
Das Problem, das ich für Hersteller dann einfach sehe, ist, dass ich, also man wird ja dadurch nicht mehr und nicht weniger Beläge verkaufen.
Das ist ja die Frage. Das ist ja die Frage. Es gibt ja zwei Herangehensweisen. Du kannst sagen, okay, ich habe einen geschlossenen Markt, der ist so und so groß, und dann gucke ich, wo kann ich das meiste abschöpfen mit dieser Varianz, weil natürlich ist klar, wenn Yola gelbe Beläge macht und das die einzigen sind, die gelbe Beläge machen, dann werden viele auf Yola wechseln, einfach weil es gelbe Beläge von Yola gibt. Werden aber auch Andro und Tipa und Donik und wie sie alle heißen, auch gelbe Beläge haben, dann wird sich dieser Markt aufteilen. Das ist das eine. Dann habe ich einfach in einem Bestandsmarkt, kämpfe ich gegen alle anderen, versuche Marktanteile dort zu gewinnen. Das andere ist, und das wäre mir eigentlich ein Herzenswunsch, zu gucken, wie kann ich denn Tischtennis attraktiver machen? Und ich glaube, dass Regeländerungen dafür weniger helfen, wie einfach coole, fancy Dinge. Und dazu gehören für mich Belagsfarben. Ja, also womit haben wir denn Erfolg? Und wie kommen wir denn an die Jugendlichen ran? Also indem du halt auch verrückte Dinge mal machst, die eigentlich dafür sorgen, dass die Kinder zu uns kommen und da bleiben. Das hat nicht nur mit Tischtennis zu tun. Und dieses Umfeld, und das könnten die Hersteller bedienen. Also das müsste man sich einfach mal überlegen, ob das nicht wirklich tatsächlich so wäre. Und ganz ehrlich, ob jetzt der Anfängerbelag rot oder schwarz ist oder ob es den roten stattdessen nur in gelb gibt oder nur in pink gibt, warum denn nicht? Ich muss den ja nicht gleich auch in Rot anbieten. Ich könnte ja genauso gut sagen, ich nehme nur eine fancy Farbe und mache dann drei unterschiedliche Beläge. Aber denkt mal darüber nach. Habt ja noch ein bisschen Zeit. Die Entwicklung wird es ja zeigen.
Ich bin auch gespannt, was die Entwicklung hergeben wird. Es ist jetzt seit 1.10. letzten Jahres, glaube ich, erlaubt, diesen Belag zu spielen. Tobi, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ne?
Ich weiß es nicht genau. Es ist ja verschoben worden irgendwann und ich weiß nicht mehr genau.
Nächste Runde werden wir sehen. Also wenn es den Bari dann in grün gibt, dann nehme ich den grün auf der Rückhand. Ne?
Dann müsstest du aber den Speedy in rot spielen. In schwarz spielen.
In schwarz, ja.
Ist das hellgrün? Ich habe das grün noch nicht gesehen.
Naja, nee, aber du musst ja einen schwarzen spielen.
Ach so, ich muss einen schwarzen spielen. Na gut, okay, dann vergiss das mit dem grün. Ich dachte, es wäre so ein dunkles grün. Dunkles grün und helles gelb, das wäre doch irgendwie etwas. Irgendwie. Okay, aber...
Na, für gut, Materialspieler wäre es wieder optimal.
Ich merke schon, ich muss mich entscheiden, aber die Entscheidung wird mir ja abgenommen, weil es weder gelb noch grün gibt. Von daher ist es ja Jacke wie Hose. Vielleicht hört ja irgendjemand mit von Tipa und macht da was. Oder ich muss mal wieder einen Belag wechseln, wo es denn einen gelben gibt. Vielleicht kann ich da ja um 0,1 Millimeter nach oben für die nächste Dekade. Wer weiß.
Ich glaube, die größte Qual der Wahl hat Victoria dann im Endeffekt.
Darauf wird so hinauslaufen.
Ja, dann haben die ganzen Damen in meiner Mannschaft, die haben alle rosa Beläge und ich muss mit den langweiligen roten und schwarzen spielen. Das ist echt total, wir werden voll diskriminiert hier, die Herren.
Ja, Udo, und niemand hält dich davon ab, auch einen pinken Belag zu holen.
Das ist richtig.
Das stimmt. Wir sollten auch noch über Röcke nachdenken für die ganze Mannschaft, was in Schottland geht. Warum soll das nicht bei uns auch gehen? Ja, prima. Okay, ihr Lieben, um die Saisonvorschau noch komplett zu machen, wir sind da gar nicht bis zu durchgedrungen. Wir haben auch noch 5 Jugendmannschaften gemeldet. Das bleibt unverändert. 2x U18, einmal U15, einmal U13, einmal U11. Ich denke, das wird auch wieder eine ganz schöne Runde mit ganz spannenden Spielen und motivierten Mannschaften. Ja, und dann gucken wir mal, wie es in der nächsten Runde so aussieht. Wie wir im September starten, wie lange wir spielen, ob wir durchspielen können, ob wir doppelt spielen oder nicht.
Bei Spieltagsanalysen kriegen wir schon mal direktes Feedback aus 2 Landkreisen. Das hat mal auch eine Premiere gegeben, dann nach dem ersten Spieltag.
Ja, müssen wir mal gucken, wie viel der TDCDS-Land eine Rolle spielen wird. Aber den nehmen wir natürlich gerne mit, weil dann wissen wir auch, wie es in der Saarbrücker Region so aussieht.
Keine große Rolle, aber eine Rolle, die ich halt ausfülle.
Genau, ne, ist doch prima, sehr schön. Dann können wir über den Tellerrand hinausgucken, wie das so schön heißt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Okay. Wann startet jetzt die Saison? Wann ist der erste Spieltag regulär angesetzt?
11. September, glaube ich. Das mit den Spieltagen, das ist eine super gute Frage gewesen, weil tatsächlich
so spät?
Ein Spielplan gibt es. Ja, wir haben ja lange Ferien, Tobias.
Ja.
Denn wir kriegen ja erst im Ende Juli Ferien und die Ferien gehen, warte mal, muss gerade gucken, Sommer 21 tatsächlich bis zum, nee, falsche Zeile, 27. August. Ja. Deswegen, also die Ferien sind ja sehr spät dieses Jahr.
Das ist in der Regel immer deswegen, 2 Wochen.
Ich meine, der 11. der erste, genau, ja, weil das ist dann in der 2. Schulwoche quasi hier. Kann sein, dass vielleicht das ein oder andere Spiel schon am 4. sein wird, in den Ligen, in denen 12 Mannschaften drin sind, wie jetzt bei der ersten Damen, ne, in der Saarlandliga, das kann sein. Aber ich denke, die 10er-Ligen, die Standard-Ligen, die werden wahrscheinlich erst am 11. September dann starten. Und ich habe noch keinen Terminplan gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es einen gibt vom STDB, wahrscheinlich schon. Weil muss man gerade
schauen. Haben wir in der letzten Folge schon erwähnt, dass die Abstimmung war, mit welchem System wir überhaupt in den nächsten Jahren spielen? Ich glaube schon, oder?
Udo hatte das kurz erwähnt, ja.
Genau, wir haben darüber gesprochen, aber wir werden ja weiterhin mit 6er bei den Herren und bei den Senioren starten. Die Abstimmung war relativ eindeutig dann doch. Von daher, das bleibt unverändert. Was wir immer noch nicht wissen, ist, wie die Verbandsoberliga dann übernächste Runde starten wird. Das muss man noch abwarten. Aber ansonsten, Informationen zur neuen Saison. Da steht aber nicht der Spielplan. Doch, Rahmenterminplan. Guck mal, da gibt es einen Rahmen. Ne, das war die alte Saison. Der bringt mir gar nichts. Die ist ja vorbei und sowieso außer Kraft gesetzt. Nee, also zur neuen Runde habe ich noch keinen gesehen dazu. Aber 11. September habe ich gehört. Gut.
Kann ja nicht mehr lang dauern.
Eigentlich. Kann immer lang dauern. Vorher sollten wir noch mal einen schönen Podcast irgendwann machen. Oder
aber da habe ich gerade eine Frage dazu, Udo. Wenn du sagst, die Verbandsoberliga ist doch gar nicht klar, wie die spielen. Die Mannschaftsmeldungen sind doch schon gemacht.
Ja, für diese
Runde
spielen die mit 6er-Mannschaften.
Also für diese Runde spielen die auf jeden Fall noch mit 6er.
Genau, da spielen sie mit 6er. Nur für die Runde dann 22, 23. Das wäre ja auch die Abstimmung beim STDB gewesen. Ne? Nicht für diese Runde, sondern für die Folgerunde dann 22, 23. Da ist Verbandsoberliga noch nicht klar, wie sie da spielen. Klar. Das schauen wir mal noch. Ja, okay, dann würde ich sagen, in diesem Sinne haben wir ja wieder ziemlich lang gefachsimpelt heute. Zwischenzeitlich hat Kroatien das 2-1 geschossen.
Oh, ich habe 1-1.
Ja, da hast du falsch getippt. Ich habe 2-1 getippt, also von daher kannst du bleiben, wie es jetzt ist. Okay.
Bei England fehlt noch 1-0, das habe ich getippt. Das ist sehr gut. Tobi, Vicky, Dankeschön.
In diesem Sinne verabschieden wir uns heute Abend von euch draußen. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Haut rein.
Tschüss.
Bye, bye.